Guten Morgen auch von mir. Ich heiße Klaus-Dieter Jung, gehöre zu dieser Gemeinde schon relativ lange. Urgestein oder so. Und ich möchte euch heute Morgen einen Werbespot nahebringen. Einen Werbespot, den Jesus selber mal gemacht hat. Ein Werbespot für den Himmel. Für die, die mitlesen wollen, Matthäus 13, 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ein Werbespot. Oder Sonderangebot Gottes heute, das Himmelreich. Amen. Eigentlich sind das ja nur zwei Sätze. Jedenfalls in dieser Übersetzung. In anderen Übersetzungen wird es besser gegliedert, aber in dieser Übersetzung genau zwei Sätze. Eigentlich sind es nur zwei Augenblicke, zwei Momente. Und doch zwei völlig umgekrempelte Lebensläufe, die daraus resultieren. Es sind auch zwei sehr unterschiedliche Menschen, aber beide finden. Sie finden und nichts bleibt, wie es war. Übers Suchen und Finden. In einem Kinderbuch von Janosch, die meisten kennen wahrscheinlich Janosch. Die Kinder sind jetzt schon weg, sonst könnten sie euch wahrscheinlich erzählen, was da alles drinsteht. Da sagt der kleine Tiger zum kleinen Bär, wir wollen das richtig machen. Der kleine Tiger sagt zum kleinen Bär, komm, wir gehen Pilze finden. Merkwürdig. Und während man sich zwischen den Zeilen und den Bildern dieses Buches mit den beiden auf dem Weg in den Wald macht, stutzt man irritiert, Pilze finden? Es muss doch Pilze suchen heißen. Und wer weiß denn schon, ob tatsächlich da welche wachsen? Und wer weiß denn, ob da nicht schon andere Finder vorher da waren und alles leergeräumt haben? Ich kenne das, ich war früher schon oft Pilze suchen unterwegs und habe auch oft schon keine gefunden. Aber im nächsten Moment auf der Bilderbuchseite stehen der kleine Tiger und der kleine Bär bereits mitten im Wald auf einer verwunschenen Lichtung in einem Meer von Pilzen. Sie kommen nach Hause, den Korb bis zum Rand gefüllt, und wenig später steigt köstlicher Duft aus der Pfanne auf und der Tisch in der Küche ist gedeckt. Das mit dem Duft kann man im Bilderbuch nicht riechen, aber man sieht das. Man meint zu riechen und zu schmecken und man freut sich mit den beiden und denkt, Pilze finden, das geht tatsächlich. Um das Finden geht es in diesen beiden kurzen Gleichnissen, die Jesus erzählt, um die Freude des Findens und um die Mühe auch. Menschen finden etwas und nichts bleibt, wie es war. Verrückt ist das, im buchstäblichen Sinne des Wortes. Es gibt verrücktes Finden und verrückte Finder. Ich denke, jeder kennt das noch. Einen Schatz finden, wie großartig. Davon hat wohl jeder als Kind mal geträumt. Piratenschatz. Einen Schatz im Acker finden. Hier handelt es sich wohl im ersten Gleichnis um einen Knecht, der für einen Bauern in der Landwirtschaft arbeitet, einen Grundbesitzer. Was für eine spannende Freude mag ihn ergriffen haben, als er vielleicht beim Pflügen auf diesen Schatz stößt, eine Kiste in der Erde. Es ist nicht sein Acker und damit auch nicht sein Schatz. Es ist noch nicht sein Acker. Er geht natürlich sofort hin, verkauft alles, was er so hat und kauft diesen Acker, um den Schatz für sich zu sichern. Würde ich wohl auch so machen. Und dieser Fund ändert natürlich sein Leben komplett. Er wird vom Tagelöhner zum Grundbesitzer, vielleicht mit eigenen Tagelöhnern. Das ist eigentlich sehr einfach zu verstehen, denke ich. Dagegen die Geschichte vom Kaufmann mit der Perle, diese besondere Perle, die war für mich immer ein bisschen merkwürdig. Was hat der Mann eigentlich davon, diese Perle zu besitzen, wenn er dafür alles andere, was er hatte, hergeben muss? Wo ist denn da der Mehrwert? Nun, mittlerweile habe ich gelesen, dass der Besitz von solchen besonderen Gegenständen in der Antike zu hohem Ansehen geführt hat. Das mag vielleicht einiges erklären. Und mal ehrlich, es gibt ja unter uns Menschen, die wirklich sehr merkwürdige Sucher und Finder sind. Ich bin auch einer davon. Wie viele von euch vielleicht wissen, bin ich ja ein begeisterter Pflanzensucher und noch begeisterter Pflanzenfinder. Also ich rede nicht vom Garten, ich rede von Wildpflanzen. Es begeistert mich einfach, wenn ich eine seltene oder mir unbekannte Pflanzenspezies finde. Es bereitet regelrecht ein Glücksgefühl in mir. Und ich investiere auch einiges, um das zu erreichen. Reisen, Zeit, Kraft, damit auch ein bisschen Geld. Und dabei denke ich noch, ich bin noch relativ moderat, obwohl viele von euch mich da vielleicht für verrückt halten würden. Ich kannte einen Kollegen, der lebte quasi nur noch dafür. Das war sein komplettes Leben. Der hat seine gesamte Freizeit aufgewandt, um tagelang nach einer kleinen Pflanze zu suchen. So in dieser Größe, klein und grün, unscheinbar, aber selten. Der hat Tage damit zugebracht, solche Sachen zu suchen. Und einmal wäre er fast vielleicht dabei draufgegangen, weil er in einer warmen, heißen, südfranzösischen, trockenen Region fast verdurstet wäre. Das war sein Leben. Es gibt wirklich verrückte Sucher und Finder. Aber ich glaube, das Suchen und das Finden ist zutiefst im Menschen angelegt. Dabei ist es ganz unterschiedlich, um welche Objekte, Ziele, Empfindungen oder auch Menschen es dabei geht. Es sind eben einfach die Dinge, die mir besonders wichtig sind, die letztlich mein Leben bestimmen und vorgeben, wohin es für mich gehen soll, was meine Lebensziele sind. Es handelt sich dabei im Sinne unseres Gleichnisses um unsere Schätze. Dazu sagt Jesus mal an anderer Stelle, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und ich glaube, das beschreibt es ganz deutlich oder ganz fromm gesagt, wem gehört eigentlich mein Herz? Was ist mein Gott? Es hat mich schon mal erschüttert, als mir ein 14-Jähriger ganz ehrlich erklärte, mein größtes Lebensziel ist es, einmal ganz viel Geld zu besitzen. Die Aussage eines Teenies. Ehrlich, aber macht nachdenklich. Und so entsteht beim Lesen oder Hören unseres Textes auch bei mir die Frage, was ist eigentlich mein Schatz? Wonach suche ich mit aller Kraft? Ich meine nicht dich. So wie der Kaufmann nach der Perle. Oder was läuft bei mir auch nur so einfach über den Weg und wird auf einmal ganz spontan und ungesucht kostbar, so wie der Schatz im Acker? Wofür würde ich auf einmal alles hergeben, weil es sich wirklich lohnt? Weil es mich so viel reicher macht, als ich vorher war? Woran hängt mein Herz? Und hier kommen wieder Jesus und seine kurzen Gleichnisse ins Spiel. Jesus bietet quasi uns Menschen hiermit das Himmelreich an. Das Himmelreich als etwas unendlich Kostbares, als einen unerwarteten und unverdienten Schatz. Ein Schatz, der unser ganzes Leben ändern kann. Das Himmelreich gleicht einem Schatz. Jo, was ist denn eigentlich das Himmelreich? Was ist das Reich Gottes, wie es an anderer Stelle auch oft bezeichnet wird. Himmelreich, Reich Gottes, zunächst sind das doch nur abstrakte Begriffe, die sich konkretisieren müssen, um in meinem Leben eine Rolle spielen zu können. Kann das Himmelreich wirklich ein Schatz sein? Ein Schatz ganz persönlich für mich oder anders gesagt, worauf lasse ich mich eigentlich ein, wenn ich für den Erhalt des Himmelreichs mein bisheriges Leben ändern soll oder ändern lassen soll? Was bekomme ich und was kostet es mich? Es war ganz spannend für mich. Wir haben im Gemeindeunterricht neulich mal die Teenies aufgefordert, einen Werbespot für den Himmel zu drehen, ganz ähnlich wie hier. Wie würdet denn ihr heute Morgen für den Himmel werben, wenn ihr jemand für den Himmel begeistern wolltet? Was ist für euch das Himmelreich? Das war richtig so spannend, wie sich so junge Leute auch den Himmel vorstellen, welche Gedanken sich automatisch abspulen, wenn man über diesen Begriff Himmelreich denkt. Was ist das Himmelreich? Ich habe nachgelesen im Lexikon zur Bibel und das schreibt dazu Folgendes. Zunächst handelt es sich beim Reich Gottes um Gottes unbeschränkte Herrschaft über die ganze Welt, über das Reich der Natur und des Geistes, Also nicht nur das, was man sieht, sondern auch das, was man denkt, würde ich mal sagen. Eine Bibelstelle dazu, wer nachlesen möchte, 103, Psalm, Vers 19. Dann aber ist mit Reich Gottes noch etwas anderes gemeint, nämlich jene Gottesherrschaft, der man sich unterordnet und unter der man Gott willig und mit Freuden dient. Um das Kommen dieses Reiches lehrt uns Jesu bitten. Dies Reich Gottes ist zugleich ein gegenwärtiges und zukünftiges. Es ist also weder eine rein irdische, noch eine rein überirdische, noch eine rein geistige Größe. So viel aus dem Lexikon. Das Reich Gottes in Vollkommenheit wird also erst noch kommen. Und Jesus lehrt uns ja auch beten, wir kennen das ja alle wahrscheinlich, oder zumindest die allermeisten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. In der Gegenwart herrscht auf dieser Erde leider noch eine Menge Unvollkommenheit, Ungerechtigkeit, Leid, Tod und Sünde, weil der Widersacher Gottes noch wüten darf. Und weil er nach Opfern unter uns Menschen sucht, da gibt es dieses berühmte Bibelzitat, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und ich glaube, niemand unter uns heute Morgen wird es abstreiten, dass das so ist. Jeder kann wahrscheinlich ein Lied davon singen. Jeder leidet unter dieser bösen Macht. Aber dieser Zustand, und das ist auch im Wort Himmelreich enthalten, dieser Zustand ist endlich. Er wird vergehen. Der Böse ist bereits besiegt durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Es wird ein völliges Ende seiner Macht geben, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt. Und dann wird es kein Leid, kein Tod, keine Ungerechtigkeit und keine Sünde mehr geben. Das ist unsere wunderbare Hoffnung, wenn wir Jesus vertrauen. Oder wie wir im Glaubensbekenntnis manchmal formulieren, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aber das Himmelreich ist auch bereits jetzt angebrochen. Wie es bei Matthäus heißt, es ist nahe herbeigekommen in Jesus. Nochmal dazu das Lexikon zur Bibel. Wer an Jesus glaubt, ist in sein Reich hineinversetzt. Die Bürger dieses Reiches leben noch in der Welt, sie besitzen aber das Bürgerrecht des Himmels. Dazu gibt es Bibelstellen, die lasse ich hier jetzt mal weg. Wir sind dann bereits jetzt nicht mehr Knechte, sondern sind Kinder Gottes und damit Erben des Himmelreichs, wenn wir glauben, dass es Jesus ist, der uns freigemacht hat. Oder weniger fromm ausgedrückt, in den Augen Gottes sind wir bereits jetzt Heilige, also zu ihm gehörig, auch wenn mein Leben bestimmt alles andere als heilig aussieht. Da ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Das ist einer der wichtigsten Bibelverse für mich. Das liegt einfach daran, dass Gott mich so sieht, wie ich befreit bin von Schuld durch den Tod seines Sohnes, der für mich gestorben ist. So viel zur Theorie. Was ist das Himmelreich? Wie sieht das aber in meinem praktischen Leben aus? Es genügt mir einfach nicht zu wissen, es im Kopf zu akzeptieren, was das Himmelreich ist. Ich möchte es auch erleben. Es soll praktisch werden, relevant sein in meinem Leben, wenn ich morgens frühstücke und wenn ich abends ins Bett gehe. Für mich hat dieses Glauben an das Himmelreich zwei wesentliche Facetten. Zum einen ist es ein erstmal wunderbarer Trost. Ich weiß, dass das Leben einmal zu Ende sein wird. Jeder Mensch muss durch den Tod. Aber ich weiß auch, wohin ich dann gehe. Das Ziel ist eine unbeschreibliche Herrlichkeit bei Gott, in einer neuen Welt auf ewige Zeit. Und dieser Punkt wird immer wichtiger für mich, je näher ich dem Lebensende komme. Und nach meiner Erfahrung, und wir sprechen auch bei uns im Seniorenkreis ab und zu darüber, geht es vielen Menschen so, die älter werden. Wie toll zu glauben, was Jesus, der Auferstandene, sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er spricht davon, dass im Hause des Vaters viele Wohnungen sind, die für seine Jünger, also für uns, wenn wir an ihn glauben, zubereitet werden. Also wir dürfen dort einmal hin umziehen. Neue Adresse, Himmelreich. Aber das alleine wäre mir auch zu wenig. Auch meine Gegenwart, mein Jetzt gehört zum Himmelreich. Auch mein Leben jetzt und hier lässt mich erfahren, dass ich Kind Gottes bin. Ich darf mit allen Sorgen, mit allen Lasten zum Vater kommen. Er hört mein Gebet und er erhört es auf seine Weise, nach seiner Weisheit. Ich darf mich entspannen und zurücklehnen, weil der Vater für mich sorgt. Und wenn er eine Last nicht nimmt, trägt er mich mit meiner Last. Und wenn mir Zweifel daran kommen, darf ich mich an seine Verheißungen und an sein Wort klammern, das mir so viele Zusagen macht. Für mich wichtig, wer glaubt und getauft ist, hat das ewige Leben. Hat. Punkt. Ausrufungszeichen. Und ich kann mich klammern an Geschwister, die mich mittragen und daran erinnern. Nicht umsonst sind wir eine Gemeinschaft von Glaubenden. Und wir sind dahin hineingestellt, weil das gut und wichtig ist für uns Menschen. So als Solist ist das sehr viel schwieriger. Und wer mal erlebt hat, was das bedeutet, dass unerwartet Menschen auf ihn oder sie zukommen und versichern, ich bete für dich, der fühlt dies als ganz starke Stärkung und Trost. Gott im finsteren Tal, aber auch Gott ist mein Hirte, der mich zum frischen Wasser führt und auf die grüne Weide. Also es geht nicht nur um die finsteren Täler, in denen ich mich bewege, wo ich das Himmelreich jetzt schon erleben kann. Ich kann mich auch einfach nur über das Gute freuen und ihm dafür danken. Und nicht nur im Leid durchgetragen werden, auch im Guten und im Lobpreis kann ich Gott erleben und begreifen und einsehen, er ist ein Gott, der mich sieht. Ich bin Gott wichtig. Deswegen vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und je mehr ich darauf achte, desto mehr erfahre ich, er ist ein lebendiger Gott, an den ich glaube, der mir das Himmelreich als Geschenk anbietet. Und nicht nur mir. Er bietet es allen Menschen an, die ihn als Gott anerkennen. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie es die Bibel formuliert. Das wäre also jetzt mein Werbespot für den Himmel gewesen. Vielleicht etwas ausführlicher, als ihn die Teilnehmer am Gemeindeunterricht formulieren konnten. Das ist aus meiner Sicht dieser Schatz, den es zu heben gilt. Die spannende Frage an uns für jeden Menschen ist aber immer wieder, will ich ihn eigentlich haben, diesen Schatz? Ich kann natürlich auch beim Ackern mit dem Pflug darauf stoßen, mich darüber ärgern, dass da was im Weg ist und weitermachen wie bisher. Ich kann diese Perle finden und abwägen, dass ich doch nicht bereit bin, dafür so einiges aufzugeben, was mir lieb geworden ist in meinem Leben. Denn es ändert schon so einiges, wenn man Gott als Herrn annimmt. Aber es ändert sich zum Guten. Oder anders gesagt, das Himmelreich ist ein Geschenk von Gott, das er anbietet. Ich muss selbst die Entscheidung treffen, ob ich es annehme oder nicht, ob ich es auspacke und mich darüber freue und bedanke oder ob ich es ablehne. Und wenn noch nicht geschehen, wäre das jetzt so ein Moment, diese Entscheidung zu treffen. Dann sprich am besten heute noch mit jemandem darüber, dem du vertrauen kannst. Dann hatte mein Werbespot heute Morgen Erfolg. Dann hätten Jesu Worte dich erreicht und ins Herz getroffen. Aber das muss man schon auch zulassen. Ich glaube, dass ganz grundsätzlich Menschen nach Sinn in ihrem Leben suchen. Sie suchen eigentlich immer einen Schatz, der sie reich macht. Einen Schatz, der ihnen ein erfülltes Dasein gibt, der ihnen Frieden schenkt. Es gibt viele Stellen, wo sie suchen. Und sie können ihn finden, diesen Schatz. Sie können ihn finden bei Jesus. An Gott liegt es nicht. Gott will sich finden lassen. Jesu Werbespot für die Menschen vor 2000 Jahren war und ist es bis heute: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Amen.